Man glaubt es ja kaum. Weltfrauentag und schon geht's los.
Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
Ja, willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Grün und saftig, da sind wir wieder zusammen mit unserem Bruder, mit unserer Schwester. Golfen Style. Wir sind auch schon heftig am Arbeiten. Die nächste Ausgabe liegt demnächst bei euch im Golfclub gratis für euch aus. Freuen wir uns drauf. Und natürlich freuen wir uns auch immer auf euer Feedback. Für unseren Podcast Grün und Saftig, gebt gerne ein Like, abonniert uns gerne. Wir haben immer mehr Zuhörer, das begeistert uns wirklich total. Also es gibt uns so viel Rückenwind und Wind unter die Flügel sozusagen. Und dann ist auch noch die Golfsaison, die neue Golfsaison steht bevor. Also insofern, die Laune ist ganz prächtig an diesem Tag. Mein Name ist Hinak Baumgarten und ich glaube doch, Julius, deine Laune ist auch gut, oder? Julius Allzeit.
Ja, moin, meine Laune ist immer gut.
Schlechte Laune können andere haben. Dafür haben wir gar keine Zeit.
Genau.
Sven Hanft, wie geht's dir? Moin.
Moin, moin. Also montagsmorgens geht's mir immer besonders gut.
Das muss ich sagen. Also montagmorgens, da hat man ja ein bisschen Golf hinter sich, da hat man eine schöne Woche vor sich und der Frühling lässt sich so langsam so ein bisschen, hat man das Gefühl, schon blicken. Und dann haben wir ja auch noch was zu feiern. Muss man ja sagen. Wir werden jetzt erstmal, um euch so einen kleinen Überblick zu geben, wir werden erstmal über die Profitouren dieser Welt sprechen, weil da gab es wirklich, auch gerade mit den Deutschen, überall waren wir beteiligt. Und überall gab es sehr, sehr interessante Geschichten, die wir uns mal näher anschauen müssen von unseren Spielerinnen und Spielern. Und da machen wir Ladies first. Also das ist natürlich unsere Spielerin des Jahres. Alexandra Försterling. Julius, was hatte sie nochmal gesagt dazu, dass wir sie bei Instagram, bei Golf & Style Mac zur Spielerin des Jahres gewählt? Was hatte sie dazu noch gesagt?
Eine große Ehre, hatte sie gesagt. Also Community hat ja quasi abgestimmt auf Social Media, bei Instagram und sie relativ eindeutig zur Spielerin des Jahres gemacht und natürlich auch verdient. Ich meine, sie hat jetzt in Tampa ihr nächstes LET-Turnier gewonnen. Es ist ihr dritter Sieg und zwar binnen 10 Starts. Ne? Also von den letzten 10 Turnieren, die sie gespielt hat, hat sie 3 gewonnen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist so stark, wenn du bist Rookie und gewinnst mal, oder jetzt ist sie nicht mehr Rookie, aber du gewinnst mal direkt 3 deiner ersten Turniere, sage ich mal. Das ist schon richtig gut. Und wenn die am Ende des Jahres oder im Herbst nicht beim Solheim Cup dabei ist, wird mich das extrem wundern.
Ladies European Tour hat in Florida gespielt.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Das ist ganz interessant, weil die Ladies PGA Tour, die haben gleichzeitig in China gespielt. Also es war so ein kleiner Mix, kleiner Kontinentdingens.
Kontinentaler Mix.
Menschenskinders, diese Reifenhersteller,
aber
wenn man die reinbringt.
Da sieht man mal, was für eine fachkundige Community wir haben, ne?
Ja. Ja,
so ist es, ne?
Voraussehen. Und wie gut das auch passt zum Weltfrauentag. Das ist ja toll. Also ich meine, da zeigt es uns die Lady. Also Ladies European Tour in Florida gespielt, Aramco Team Series. Alexandra Försterling mit 3 Schlägen Vorsprung am Ende. 68.000 Euro. Also das ist schon heftig, Sven.
Ja, und vor allen Dingen, sie hat ja auch hinterher gesagt, also sie war zuerst ziemlich nervös, weil sie hatte... Sie war in der Schlussgruppe mit Carly Hall und Carlotta Chiganda, 2 gestandene Solheim Cup-Spielerinnen. Die beiden in so einer Schlussrunde dann hinter sich zu lassen, das zeugt natürlich schon von echter Klasse. Und jetzt ist ja Lexi Försterling ist jetzt auf den 2. Platz im Solheim Cup-Ranking gesprungen. Auf einen automatischen Qualifikationsplatz. Also wenn sie die Form jetzt so ein bisschen konserviert, Dann spielt die dieses Jahr im Solheim Cup.
Ich hätte Bock drauf,
absolut, muss ich sagen. Ja? Absolut.
Also, eine Frau, muss ich sagen, war ich auch sehr, 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 sehr neugierig, wie die sich macht. Sophia Popov, ne? Also wir erinnern uns, British Open Siegerin. Sophia Popov hatte ihr Comeback in Florida nach ihrer Babypause, hatte vorher auch schon bei Instagram immer ganz viel gepostet, dass sie trainiert und so weiter. Ja, also erste Runde habe ich gedacht, wow, 69, gleich mit minus 3 gestartet. Das könnte ja ein ganz heißes Comeback werden. Ja, dann hat sie 76 und 74 nachgelegt, wird insgesamt 44. Aber trotzdem,
aber sie, ich sage, sie wird 44. Das ist ein gutes Ergebnis, ehrlich gesagt.
Daumen hoch.
Sage erstes ich auch. Turnier finde ich stark.
Besser als Anthony Kim bei seinem Comeback, ne?
Ja, wobei Anthony Kim ja jetzt wobei auf der Lift-Tour,
da hat er ja auch richtig zugehauen. Wird besser. Ja. Habe ich angesagt, dass es besser wird.
Ich habe tatsächlich mal Liftgolf geguckt am Wochenende. Und zwar habe ich mir die letzten paar Löcher bei YouTube live angeschaut von dem Turnier und dann am Ende das Playoff zwischen Abraham Anser, Paul Casey und Cameron Smith. Und muss sagen, dass ich doch diesen Teamgedanken bei dem Event ganz geil finde. Also wenn die dann immer live hoch und runter rutschen, weißt du, dann einer Flightpartner spielt einen Doppelbogey und dadurch rutscht du wieder vom Treppchen und der nächste spielt einen Birdie, rutscht wieder hoch. Das finde ich eigentlich ganz witzig und das machen die Ladies ja auch. Na, bei diesen ganzen Aramco-Events auf der Ladies European Tour, die ja auch vom PIF, dem saudischen Staatsfonds, gesponsert werden übrigens, spielen die ja auch immer diese Team-Events neben dem individuellen Ranking am Ende. Und ich finde, das wäre eigentlich auch eine Idee wert, das mal auf der PGA-Tour oder auf der DP World Tour zu versuchen, dass du mal zumindest 2, 3, 4 Events im Jahr inklusive so eines Team-Events spielst. Weil ich finde, das ist eigentlich ein ganz witziger Gedanke. Gerade zum Beispiel im Ryder Cup-Jahr kannst du dich wunderbar so ein bisschen einspielen, was so den Teamgedanken angeht.
Ja, wobei, wie viele neue Formen wollen wir denn noch haben? Also ich finde, es insgesamt wird es langsam ein bisschen unübersichtlich. Ach, ich finde, ein bisschen Ruhe in die Touren reinzubringen, wäre auch nicht schlecht. Wir haben jetzt diesen Swing. Man verliert ja den. Also ich verliere den Überblick. Ihr seid schlauer, das ist was anderes.
Das ja sowieso, aber so ein World Cup, also sag mal, da spielen so 3 oder 4 Deutsche, Amerikaner, was weiß ich, Franzosen, fände ich auch ganz lustig.
Ja, bei Lift-Tour, jetzt haben wir natürlich auch gleich das Thema Lift-Golf, haben wir sofort angegangen. Martin Keimer kann es doch noch, ne? Hat da ja in Hongkong -6 in der ersten Runde gespielt, danach wurde es etwas mauer. Aber sein Team, die Cleeks, immerhin auf Platz 5 gelandet. Ja. Das ist ja mal wieder ein Achtungserfolg. Ne?
Im Gesamtranking sind sie aber immer noch Drittletzte über die Saison gesehen.
Ja, aber stell dir mal vor, wenn sie das nicht gemacht hätten, wären sie Vorletzte. Ich meine, das ist insofern so. Ja, Naja, aber Julius, wo du das gerade eben auch nochmal gesagt hast, mit dem Teamgedanken, mit überhaupt und was da noch so alles möglich ist, da gab es ja auch eine sehr provokante Äußerung von Rory McIlroy, der nun gesagt hat, Mensch, eigentlich wäre es doch viel besser, wenn man die ganzen Touren ein bisschen reduzieren würde, also Spielanzahl reduzieren würde und nur noch Best of the Best. Da habe ich direkt drunter kommentiert bei Instagram, was ist das denn für ein Schwachsinn? Spieler, gerade junge Spieler, brauchen Erfahrung und diese Erfahrung können sie nur entwickeln, wenn sie auf Turnieren spielen können. Und zwar auch mit den Besten zusammen. Also das ist
Ich finde, man muss die Aussage so ein bisschen teilen. Also er hat ja erstens gesagt, gerade diese Signature-Events, dass du die Anzahl der Spieler runtercuttest. Und da sehe ich irgendwie auch, da stimme ich ihm so ein bisschen zu, weil jetzt hast du irgendwie so ein Bayhill Arnold Palmer Invitational mit irgendwie 80 Spielern und dann machen davon 10 nicht den Cut und der Rest cuttet. Das ist ja, finde ich, irgendwie auch Quatsch. Dann kannst du auch gleich sagen, du nimmst 70 mit und die spielen alle 4 Runden. Dann ist es so ein bisschen wie bei Liv. Wo ich ihm komplett widerspreche, ist zu sagen, es braucht weniger Tourkarten. Weil das ist genau, was du gesagt hast. Gerade jüngere Spieler, die sich versuchen, irgendwie in Standing zu arbeiten, für die das ihr großer Traum ist, Golfprofi zu sein. Ja, die kämpfen auch aus finanzieller Sicht, ne? Auch wenn du auf der Challenge Tour spielst zum Beispiel. Auch da sind deine Ausgaben meist irgendwie 6-stellig pro Jahr. Du musst einen Caddy bezahlen, du musst einen Swing Coach bezahlen. Vielleicht sogar hast du noch einen Mentaltrainer oder einen Putt-Coach, du musst die Reisen bezahlen, die Hotels, Flüge, da hast du extrem hohe Ausgaben. Und wenn du dann nicht irgendwann nach 2, 3 Jahren auf die DP World Tour kommst durch eine Karte, weil es ganz wenig Limitierte gibt, dann wird es sehr, sehr schwer, deinen Traum vom Profigolfer weiterzuverfolgen.
Ja, aber ich finde, das ist ja jetzt so, so. Das Thema kommt natürlich auf, weil jetzt zu einem Arnold Palmer Invitational gleichzeitig auch Puerto Rico Open läuft. Rico, ja. So kommt ja erst das Thema auf, dass, sag mal so, die 80 Besten oder die da nach Bay Hill eingeladen werden, die spielen da um, keine Ahnung, was haben die da gespielt? 10 Millionen oder 11 Millionen. Und die anderen spielen in Puerto Rico halt um 4 oder 5 Millionen. Aber das ist ja auch ein PGA-Turnier und da sieht man ja auch, da kannst du dich auch entwickeln. Ich meine, Matti Schmidt hätte das gewinnen können. Der hat jetzt fünf Cuts in Folge nicht gemacht, dann kommt ein Turnier, Puerto Rico ist nicht ganz so stark besetzt, aber da kommt er dann in Fahrt. Nicht? Also ich finde dieses Modell, dass wir eine etwas gehobene Tour haben und darunter wird die normale PGA-Tour eigentlich schon zur Challenge-Tour oder zu so einer Nachwuchs-Tour, finde ich gar nicht so schlecht, aber ich gebe euch völlig recht. Also Tourkarten zu reduzieren, das macht gar keinen Sinn.
Nee, also durch die Lift-Tour sind wir ja wahrscheinlich auf dem Weg. Das hatten wir schon mehrfach angesprochen, dass man das wie im Tennis vielleicht irgendwann mal angeht, dass es halt bestimmte Kategorien oder bestimmte Wertigkeiten von Touren gibt und von Turnieren auf den Touren, wo man sich dann auch wieder hochspielen kann. Ne? Wenn du die Korn Ferry Tour siehst, die ist ja auch zum Beispiel stärker besetzt als die Challenge Tour. Ne? Also die ist ja fast so stark besetzt wie eigentlich die DP World Tour in normalen Turnieren. Also insofern gibt es da mit Sicherheit eine Entwicklung demnächst.
Ja. Wobei, wenn man, finde ich, auf diese Tourkarten schaut, muss man nochmal sagen, ich finde, der einzige Nachteil davon, dass es so viele Tourkarten gibt, jetzt nämlich auch die 20 besten Spieler der DP World Tour zur PGA Tour gehen, ist, dass ein bisschen gefühlt die Qualität des Teilnehmerfeldes auf der DP World Tour leidet. Ne? Also wenn du dieses Jahr noch einen Torbjörn Olesen bei jedem Turnier dabei hättest und einen Victor Perez und einen Adrian Meronk ist jetzt zur Lift Tour gegangen, aber wenn du solche Spieler dieses Jahr alle noch dabei hättest, so wie es letztes Jahr teilweise war, wäre die Qualität, finde ich, ein bisschen besser noch auf der DP World Tour.
Wir schauen noch mal, was die Damen sonst so gemacht haben. LPGA Tour, das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Blue Bay China. Und da hatten wir das nächste Comeback. Nämlich Sandra Gahl war ja lange krank, hatte mit Verletzungen sich rumgequält, war mental auch wirklich ein bisschen out of order, möchte ich sagen. Ich finde, sie hat drei gute Runden gespielt, einem Ausrutscher am Moving Day, wird insgesamt 55. Ich finde, das hat sie gut gemacht, sich da wieder reinzuspielen. Also Respekt, Sandra Gahl.
Ich glaube, die hat letztes Jahr auch nur ein Turnier gespielt. Ne? Die hatte ja lange Zeit mit Borreliose zu kämpfen.
Ja.
Dann hat sie wieder angefangen zu trainieren. Dann hat sie, glaube ich, jetzt noch letztes Jahr eine Hüft-OP gehabt. Und jetzt wieder zurückzukommen, ich hätte gar nicht erwartet, dass die überhaupt noch vielleicht nochmal zurückkommt, aber ich finde, jetzt da in China, 55. ist ein guter Einstieg wieder.
Ja, sie kann mithalten, ne? Darf man nicht vergessen, sie kann mithalten. Unsere anderen Deutschen, Esther Henseleit, Olivia Kohn, beide Top 30, also ist beachtenswert, ist gut, ist super. Ne? Klar. Also auch Esther... Ja,
Esther fehlt immer ein bisschen am Schlusstag. Ne? Mhm. Die bringt sich bei jedem Turnier aktuell in aussichtsreiche Positionen, ist immer in den Top 10 nach drei Tagen und dann rutscht sie am Finaltag immer noch so 15 bis 20 Plätze ab, was natürlich ein bisschen schade ist, aber dass sie bei jedem Turnier cuttet und irgendwie immer halbwegs vorne mit dabei ist, ist ja auch
ein aber auch die beiden, Kohn und Henseleit, sind absolute Kandidaten für den Solheim Cup.
Auf jeden Fall.
Weil sie sehr konstant eigentlich ihre Cuts machen und sehr solide Ergebnisse spielen. Also ich glaube, die sind voll im Fokus für den Solheim Cup.
Also wenn das nach uns geht.
Das sind auch die beiden übrigens, die aktuell bei Deutschland für Olympia vertreten würden. Ne? Weil es geht um die Weltrangliste. Und da liegt Esther Henseleit als beste Deutsche. Hinter ihr Olivia Cohen, aber die ist noch nicht aktualisiert worden. Und nach dem Sieg von Alex Försterling gestern dürfte Olivia Cohen mal den heißen Atem zumindest im Nacken spüren.
Ja, ist doch gut, aber da haben wir ja drei starke Vertreter schon.
Ja, und vor allen Dingen, es geht nicht darum, dass irgendwer hinfahren muss, sondern die kämpfen auch noch darum. Also die sind heiß da, bei den Olympischen Spielen ordentlich was zu reißen. Ne? Zwei Jungs, zwei Männer haben es hinten raus. Hinten raus, da wurden sie denn doch ein bisschen schlappi, muss ich sagen. Ne? Wir haben schon angesprochen, Matti Schmidt, Puerto Rico Open, hat er gespielt. Ich erinnere mich noch, 2015 hat hier Alex Chaker seinen großen Sieg auf der PGA-Tour gemacht. Und ich hatte schon so das Gefühl, hey, Matti macht das auch. Aber leider spielt er wirklich gut die ersten Tage und dann am letzten Tag leider über Paar. Also das war denn nix, hat er sich ein bisschen nach hinten geschossen. Ja, hat auch im Ranking
schade
gemacht. Ne?
Ja, also, schade. Was ist am Ende geworden? Geteilter Zehnter?
Ja.
Ja. Hat aber die letzte Runde über Paar, die hat ihm 8 Plätze gekostet. Ich meine, er war geteilter Zweiter vor der Schlussrunde. Ja, das ist ärgerlich, ne?
Ja, stimmt. Aber es tut vielleicht gut, um mal wieder die Lust auf Siegen so richtig mitzukriegen. Also die Lust auf vorne dabei zu sein. Ne? Der andere war auf dem parallel stattfindenden Turnier Arnold Palmer Invitational. Steffen Jäger, wirklich top gespielt, ersten beiden Tage. Und dann am Moving Day leider +4 am Samstag.
Und am Sonntag auch.
Schlecht. Ja, ja, Mist. Also schade.
Ja, war ein gebrauchtes Wochenende.
Ja, wir gratulieren Scotty Scheffler. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. An seiner neuen Barttracht oder?
Nee, am neuen Putter.
Scotty, er hat einen Spider-Putter, ne? Er hat einen neuen Spider-Putter.
Er hat das erste Mal mit einem Mallet-Putter gespielt, also mit einem großen Putterkopf. Mhm. Und war tatsächlich dann nach der letzten Runde im Putt-Ranking Fünfter.
Also das ist ein Riesensprung.
Das ist für ihn, was war der letzte am Ende der Saison? 170. 160.
Oder auf jeden Fall weit tief in den 100ern. Ja. Ja. Und trotzdem Weltranglisten Erster, das musst du dir mal reinziehen.
Ja, aber das ist ja sowieso ein Witz. Die Weltranglisten Erster und Zweiter sind also mit die schwächsten Putter zuletzt gewesen. das geht eigentlich gar nicht. Da musste man sehen, wie gut die sonst sind.
Wie gut ihr Ballstriking und
ja, genau.
Ja. Aber sag mal, daran sieht man doch, Putten ist eigentlich genau das, was zählt. Weißt du, Golf spielen können die eigentlich alle. Die schlagen alle den Ball an die Fahne und die können alle auch gut chippen. Aber das Putten, also ich sag mal so, der Top-Spieler, Top 10 in der Welt, unterscheidet sich von den anderen, dass die eben regelmäßig 5, 6, 7 Meter Putts lochen und ganz, ganz selten nur 2 Meter Putts vorbei machen.
Das ist ne? Natürlich so. Ja, klar, aber deswegen sind auch zum Beispiel Spieler wie Justin Thomas oder auch Jordan Spieth sind im Moment keine Siegkandidaten so richtig, weil da sind einfach auch auf dem Grün sind sie im Moment einfach nicht stark genug.
Und deswegen, da sind wir schon bei der nächsten Tour. Das geht ja hier ratzfatz. Wahnsinn, wir reisen ja hier. Wir sind plötzlich in Südafrika. Muss man sich mal überlegen. Die DP World Tour mit 4 von uns deutschen Jungs hat abgeschlagen. Johnson Workwear und Titelverteidiger war da ja Nick Bachem. Und da sind wir wieder beim Thema Putten. Ja. Also Nick startet wirklich ja am ersten Tag stark mit 2 Eagles. So, liegt schon mal -4 nach 6 Loch. Und dann macht er so einen blöden Putt an der 7 und Par-3-Loch und macht das Paar nicht. Ab da ging es irgendwie bergab, habe ich so das Gefühl gehabt. Wir haben ja noch zwischendurch, haben wir ja auch mal WhatsApp ausgetauscht. Und da fiel das Wort, der ist ganz schön kalt heute, der Putter. Ne? Endet sogar noch mit Triple Bogey am ersten Tag auf der 18. Ist nur das Putten gewesen, habe ich das Gefühl. Was meint ihr?
Ja, ich glaube, dieses hat sich so viele Chancen erarbeitet.
Ja.
Was ganz krass waren ja diese 2-3 Meter Putts, die er vor allen Dingen links vorbeigeschoben hat. Also immer, die waren immer leicht gepullt. Gut, das war ja bei der DP World Tour als Kommentator Tony Johnston, heute ja ein Senior Tour Spieler, aber ja, ist ja bekannt als war ja ein Weltklasse Putter und Chipper. Und der hat das sofort gesehen, sagt, nee, die gehen alle links, die sind alle gepullt. Und das hat ihn völlig aus dem Spiel gebracht. Er hat sich versucht, nicht anmerken zu lassen, aber der kochte innerlich. Mhm. Und dieses Triple Bogey auf der 18, also das war ein Ergebnis von den ausgelassenen Chancen vorher. Ich meine, was war das? Ein Schenk rechts irgendwo in die Rabatten. Dann spielt er da noch, anstatt zu droppen, legt ihn noch tiefer in die Macchia rein. Und dann irgendwann hat er gesagt, na, ich glaube, ich muss doch mal irgendwie droppen. Gut, und dann am Ende ist es eine 7 und der, wie du schon sagtest eben, nach 6 Löchern 4 unter, nach 18 Löchern 2 über Par. Ja, das ist natürlich, also Da würdest du natürlich am liebsten deinen Bag im Teich versenken.
Da siehst du natürlich im Kopf eines Spielers, siehst du natürlich auch dieses Leck mich doch am Arsch.
Ja, ja.
Ja. Vor allem auf einem Platz, wo ja eigentlich es nicht unmöglich war, ganz gut zu scoren, ne? Wie man auch gesehen, am ersten Tag gerade gesehen hat bei Matteo Monacero.
Ja, ja.
Unter.
Ich meine,
über den müssen wir jetzt reden.
Wir reden natürlich gleich über unseren Freddy auch noch, logischerweise.
Ja.
Aber wir müssen an Mr. Kinderriegel, müssen wir einfach jetzt noch, jetzt mir geht das nicht aus dem Kopf. Matteo Manassero ist für mich Werbung für Kinderriegel oder Milchschnitte. Ja, ich weiß nicht mehr genau, was
war es Milchschnitte oder war es Kinderschokolade?
Ich weiß. Informationen dazu nehmen wir gerne an Hallo, @golfandstyle.de. Hallo@golfandstyle.de. Gebt uns einen Tipp, schickt uns Fotos von Matteo Manassero, damals mit der Milchschnitte oder Kinderriegelwerbung.
Ich umgehe es mal. Milchbubi?
Nein, das finde ich nicht. Ich finde, das sieht gut aus.
Also ich finde, er hat immer noch was. Der war 17 Jahre alt, als er sein erstes DP World Tour gewonnen hat. Castillo Masters. Heute ist er 30 und gewinnt sein fünftes, aber der hat 11 Jahre gar nichts gewonnen. 11 Jahre, das musst du dir mal vorstellen.
11 Jahre.
Aber ich finde, im Gesicht und so und in seiner Art hat er immer noch so was Jugendliches, italienischer Milchbubi.
Ja, ich finde die harten Zeiten auf der Challenge-Tour, die harten Zeiten.
Der hat teilweise, ne, teilweise
sich wieder hochzukämpfen.
Der hat von 20 bis 22 hat er nur Challenge-Tour gespielt. Zwischendurch sogar mal musste er auf die Alps-Tour, das ist die dritte Liga. Also was der Junge hinter sich hat, Der wurde ja von der Welt gefeiert als der nächste Superstar.
Ja.
Mit 19 hatte der schon 4 Turniere gewonnen auf der DP World Tour.
Ja.
Also das ist schon irre. Und jetzt hat er nach elf Jahren gewinnt er das erste Mal wieder. Also das finde ich ist eine Geschichte, die geht gar nicht.
Ja, ich finde es auch ganz spannend, was er gesagt hat, dass er jetzt immer nur das große Ziel hatte, jetzt ein Turnier zu gewinnen und sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat, was ist danach. Aber er gesagt hat, ich warte jetzt so lange, bis ich wieder ein Turnier gewinne auf der DP World Tour und dann setze ich mich hin und gucke, was meine nächsten Ziele sind. Das finde ich, ein ganz geiles Mindset.
Und da kann er dann wieder zu allen anderen sagen, die ihn kritisiert haben, du wirst nie wieder hochkommen. Da sagt er auch, leck mich doch mal am Arsch, ich bin wieder da.
Ja, was echt toll war von dem, finde ich, über die 4 Tage da jetzt in Südafrika, das Eisenspiel war sensationell. Also was der für Eisen 1 Meter oder noch dichter teilweise an die Fahne gehauen hat, war beeindruckend gut. Und er hat auch wieder so einen stabilen, der hatte ja schon immer so einen eigentlich einen stabilen, sehr komplexen Schwung und das ist wieder da.
Ja, der hat nur 3 Bogies gespielt über die ganzen 4 Tage. 3 Bogies nur und unmenschlich viele, viele Birdies.
Trifft auch Fairways, ne? Das war ja seine große Schwäche. Als dann so die Krise begann, weil er war ja nie der Längste. Und dann hat er ja probiert, wie das ja schon einigen Profis passiert ist, hat er probiert, aus seinem mit Schwungumstellung ein bisschen mehr Länge rauszuholen. Und plötzlich war lang rechts, links im Rough. Und das hat ihn ja, im Prinzip hätte ihn das fast jetzt die Karriere gekostet. Und jetzt ist er ein bisschen zu diesem Alten zurückgekehrt. Ja, und jetzt wird er wieder stabiler. Mhm. Und ist ein Siegspieler wieder.
Beim Thema jugendliches Aussehen, wie Matteo Manassero, fällt mir ein.
Du meinst mich.
Ja, das natürlich auch. Aber da ist natürlich was machbar, nicht? Muss ich auch ehrlich sagen. Auch wenn ich in den Spiegel gucke, ist da was machbar. Ich habe da nochmal einen Hinweis für euch. Und wir bleiben jugendlich, nämlich bei unseren Jugendlichen, bei unseren Rookies, bei unseren coolen, taffen, jungen Typen, jungen Helden auf der Tour. Ja, über Nick Bachem haben wir schon gesprochen, der wird sich davon erholen. Wir müssen aber natürlich noch sprechen über Max Rottluff. Schade, hat den Cut nicht geschafft in Südafrika, war sehr schade. Dafür hat Hurley Long den Cut geschafft. Das finde ich super für Hurley, endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis. Ja. Am Samstag, da hat er den leider verloren. Bah, das war doof. Aber Sonntag ist er wieder stark gekommen, mit einer 4 unter, wobei er auf der 18 Bo gespielt, aber hat er gut gemacht, oder?
Das war auch ganz wichtig für ihn, ne, weil er ist die Wochen davor, ähnlich wie auch Freddy, immer irgendwie eine extrem gute Runde dabei gewesen, oft, und dann eine, mit der er sich wieder aus dem Cut geschossen hat, weißt du, der oft irgendwie, oder 14 Löcher gut gespielt, lag dann irgendwie 4-5 unter, und spielt dann 3 Bogies und spielt sie aus dem Cut. Das war so ein bisschen wie es bei ihm die letzten Wochen gelaufen war. Und deswegen für ihn ganz wichtig, auch mal jetzt, was die Punkte angeht. Weil das sind ja Turniere, bei denen du punkten musst, wo das Teilnehmerfeld nicht so stark ist. Jetzt bevor es dann auch zu dieser neuen Phase irgendwann im Sommer kommt, wo dann die ganzen nationalen Meisterschaften sind, wo dann auch wieder das Teilnehmerfeld stärker wird.
Also ganz wichtig, sich da auch dieses Selbstbewusstsein zu holen, um dann gestärkt dann einfach mal Richtung Europa zu gehen wieder.
So wie der Freddy jetzt.
Ja, wie unser Freddy.
Schott.
Ja.
Mein Freddy also. Schott, was hat er am letzten Tag gespielt? 7 unter, glaube ich. Und er hat sich noch, von ungefähr Platz 30 oder wo er da, ich glaube 29 oder so, auf Platz 11 geschossen. Das war mal ganz wichtig, auch für die Reisekasse ganz gut. Nicht? Also das sind 23.000 Euro, die er da mitnimmt, weil so viel gab es dieses Jahr noch nicht zu verdienen. Das tut, glaube ich, also der Kasse und dem Gemüt tut das sehr gut.
Ja, und also zweiter Tag war ja schon stark. Ich meine, man kann da sehen, wie er tief schlagen kann, tief schießen kann. Also minus 8, sehr entspannte Runde, richtig geil. Am zweiten Tag, am Samstag dann minus 2, allerdings großes Erlebnis. Da hat er ja so einen gelochten Bunkerschlag gehabt und der ging ein bisschen viral. Also das war ein langes Ding, muss ich sagen. Der war bestimmt 20 Meter. Boom, und Ding rein damit. Und da waren alle sehr begeistert und haben alle auch geschrien, The Shot! The Shot, setzt sich langsam. The Shot. Ne?
Ja, und dann, ich bin mal gespannt, was The Shot jetzt macht. Nächste Woche oder übernächste, das nächste Turnier ist ja Porsche Singapore Classic. Und The Shot ist ja von Johannesburg gestern Abend noch nach Frankfurt geflogen.
Ja, ich habe ihn auch gesehen bei Instagram, genau.
Mhm. Aber er ist für Singapur Second Reserve.
Also ja, deswegen Frankfurt, da kommst du schnell weg nach Singapur.
Das würde wahrscheinlich sogar noch gehen, aber ist natürlich ein wahnsinniger Umweg eigentlich. Aber ich sag mal, wenn da noch zwei Absagen, ist er in Singapur im Feld. Nicht? Also, und Singapur ist natürlich schon wieder höher dotiert. Also da wird es natürlich schon Sinn machen, da nochmal dahin zu fahren. Wobei man auch sagen muss, Schott hat viel gespielt die letzten Wochen.
Hat viel gespielt.
Also braucht vielleicht auch eine Pause. Aber
seine Freundin wird sich freuen. Die wird sich auch freuen. Ja, also ich weiß noch, als wir im Riesenrad saßen bei der Porsche European Open, super nettes Mädel, kann man nicht anders sagen. Also die will natürlich auch mal was von ihm haben. Die ist ja selber Sportlerin. Also möglicherweise müssen die da auch mal sehen, wie sie ihre ganzen Leidenschaften da übereinander bringen können. Ne? Spielt ja auch eine Rolle Privatleben, dürfen wir nicht vergessen.
Natürlich. Also, aber hier dein Freund Alexander Knappe steht wieder in der Startliste.
Ja, also ehrlicherweise, da habe ich schon gedacht, Mensch, das wird aber Zeit, dass der mal wiederkommt. Ne? Ich hoffe, der hat sich stabilisiert, psychisch. Zum Thema Cannabis übrigens, haben wir in der kommenden Ausgabe von Golf in Style ein Pro und Contra. Also das kann ja möglicherweise, jetzt wo wir auf dem Weg der Legalisierung sind, dürfen wir das ruhig mal angstfrei sagen. Es kann ja auch für die Psyche manchmal beruhigend sein, wenn man Cannabis zu sich nimmt. Ich wollte es nochmal so am Rande hingestellt sein lassen. Also das freut mich, dass Alex wieder dabei ist, muss ich sagen. Ja. Wo waren wir denn stehen geblieben? Du hast mich ganz durcheinander gebracht jetzt.
Was ist denn? Ja, wir waren bei Freddy Schott und unseren jungen Deutschen, die jetzt Hurley Long haben endlich mal gecuttet, haben auch gutes Geld, sag ich mal, mitgenommen. Ja, ich hoffe, dass die da jetzt so weitermachen. Nicht? Das darf es ja noch nicht gewesen sein.
So, und jetzt mache ich euch mal neidisch.
Na?
Ah, heute, 13 Uhr, ziehen wir auf im Tea Club Palma auf Mallorca. Ja, ich bin mit meinen Jungs, Golf in the Sun nennen wir ja unsere Gruppe, auf Mallorca. Letzte Nacht gelandet und wisst ihr was? Die Sonne scheint. Also der Plan steht, heute erst Golf, dann ein bisschen Essen, Trinken. Ich weiß noch nicht genau, wo der Fokus drauf liegt. Möglicherweise trockene Luft, ne? Wisst ihr ja, ne? Und morgen dann Santa Ponsa.
Oh, auch schön.
Also, was macht ihr so die nächsten Tage?
Arbeiten.
Ach so.
Was ist das denn? Arbeiten, Hennack.
So.
Hey. Die Ausgabe muss fertig werden, ne? Also, ist ja auch klar. Weil wir wieder spannende Themen haben, unseren neuen Golf Style, in der ersten regulären Ausgabe, sag ich mal. Die erste war jetzt ja eine reine Reiseausgabe und die erste reguläre Ausgabe kommt so zu Ostern ungefähr raus und dafür muss ich noch einiges machen.
Ja. Ja, das ist gut. Das ist gut. Einer muss ja auch arbeiten. Ne? Aber das stimmt ja nicht. Ich hab auch natürlich hart gearbeitet. Also, und jetzt komme ich zu meinem Highlight der Woche.
Ja, genau.
Ich war nämlich Freitagmorgen im Golfclub St. Dionys. Das Auto zeigte an 2 Grad, aber es war strahlend blauer Himmel und die Sonne schien. Und ich habe mich also direkt wieder in die 18 Löcher von St. Dionys verliebt. Der Golfplatz war in einem wirklich für diese Jahreszeit schon sehr guten Zustand. Fairway ist gut, Grün ist gut. Also nun weiß man ja, St. Dionys, Ausläufer der Lüneburger Heide, schön sandigen Boden. Also dieser Golfplatz sah schon echt top aus. Und das war für mich so das Highlight der Woche, weil das war so schön da in diesen Kiefer- und Waldschneisen. Das war ein Traumvormittag. Und zu lesen dann in der nächsten Ausgabe Golf in Style, dann St. Dionys ist ja dann unser Hidden Jam.
Ja, yeah, also das,
yeah.
Das hat er verdient. Also das muss ich sagen. St. Dionys, da hat ja auch unser Freund Benedikt Staben lange als Trainer gearbeitet.
Ja.
Bevor er dann zum Burgdorfer Golfclub gewechselt
ist. Ne? Richtig, richtig.
So traurig das ist, ich habe da noch nie gespielt.
Ja, und das ist genau deswegen stellen wir ihn ja auch vor, weil es gibt immer noch so ein paar komische Menschen, die da noch nicht waren.
Ja, so komische Menschen wie mich zum Beispiel. Genau.
Also da könnt ihr uns übrigens gerne auch mal schreiben unter hallo@golfandstyle.de. Schreibt dann unserem Podcast Grün und Saftig, welchen Hidden Champion ihr gerne mal vorstellen möchtet, welchen Hidden Champion ihr in unserem Magazin Golf and Style gerne mal sehen möchtet. Also ja, da sind wir, ja, freuen wir uns über Anregungen.
Nehme ich Anregungen an. Das fahre ich gerne hin.
Ich meine, zum Beispiel
auch gerne über Instagram, ne? Also ja, einen kurzen Dienstweg quasi, wer nicht so gerne mailt, auch gerne bei Instagram.
Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
Die aktuelle Ausgabe, jetzt sind wir schon kurz vorm Ende. Wir müssen dringend was über Allergien machen. Das ist wirklich, das mit den Allergien, das nervt einfach auch. Ich weiß nicht.
Aber wieso hast du denn auf Mallorca Allergie?
Nein, die habe ich noch mitgenommen. Weißt du, die saß noch im Flieger fest. Sozusagen. Die ganzen, was weiß ich, was da so rumfliegt.
Hast du noch ein bisschen Birkenrinde in die Tasche geraspelt, oder?
Ja, ich glaube, Birke ist es noch nicht. Es sind ja eher so diese ganz, die noch früher sind, sowas wie Pappel Haselnuss oder Haselnuss und solche Geschichten. Ja. Ich bin übrigens dafür, obwohl ich ja Natur- und Waldfreund bin, ich bin dafür, die Birke etwas zu reduzieren. Seid ihr auch dafür? Also das hat ganz persönliche Gründe. Ich würde alternativ dazu gerne Buchen pflanzen. Darauf einigen?
Ja, ich finde die Birke, also ich habe ja auch ein Problem mit Birke, dann kriege ich ja auch das Kribbeln in der Nase und vor allen Dingen auch dicke Augen. Aber, und die Birke, wenn die blüht, ich meine, wie sehen denn unsere Autos immer aus? Die sind ja dann immer so gelb überzogen, das geht ja gar nicht.
Hat die Birke jetzt schon irgendeinen Vorteil? Gibt es da was Schönes an der Birke?
Ich meine, es ist halt ein deutsches Gehölz, nicht? Also, so ähnlich wie die deutsche Eiche.
Man kann an der Birkenrinde, das habe ich früher, als ich noch Pfadfinder war, man kann die Rinde, die ist ja dieses Weiße, das kann man so abfrisseln, so ein bisschen, und das ist sehr schnell entflammbar. Also, wenn es mal auch ein bisschen nass ist und so weiter. Also, das ist der einzige Vorteil der Birke, möchte ich mal
fragen. Jetzt kommen Jugendsünden, glaube ich.
Ja, klar.
Ja, was ist denn euer Highlight der Woche gewesen? Ja,
mein Highlight war, Tommy Fleetwood und Jake Knapp bei den Arnold Palmer Invitational, die jeweils auf dem Par 5, der 6 war es, glaube ich, ne? Ja, genau, eine 10 und eine 12 gespielt haben. Dabei aber ihr Lachen nicht verloren haben, weil ich fand es extrem lustig. Also Tommy Fleetwood hat seinen ersten, das ist ja dieses ganz berühmte Par 5, was einmal so in so einem Halbmond quasi die Ecke geht. Und Tommy Fleetwood hat echt einen perfekten Drive gehauen, aber hat dann dreimal von da seinen zweiten ins Wasser gehauen, hat den dann irgendwann draufgespielt und dann halt mit 2 Putts zur 10 gelocht. Und Jake Knapp war noch lustiger, der hat zweimal seinen Abschlag gewässert, hat sich dann entschieden, den rechts wegzublocken, da ins Ausgehauen, hat dann da ein Eisen abgeschlagen, dass er ins Rough, dann musste er noch zweimal vorlegen, um dann aufs Grün zu spielen und 2 Putts zu machen. Und die haben beide hinterher einfach so, die konnten es eigentlich auch, glaube ich, lernen. Ich glaube, die haben nur noch gelacht. Also die haben sich beide nicht aufgeregt.
War das jetzt dein Highlight oder dein Flop?
Ja. Nee, ich fand es mein Highlight, weil ich witzig finde, weil ich witzig finde aus schadenfroher Sicht und weil ich witzig finde, wie sie das mit einem Lachen hingenommen haben, weil sie lagen beide eh schon so schlecht, dass sie keine Chancen mehr hatten zu gewinnen. Und von daher haben sie sich nicht zu groß aufgeregt, das war mein Highlight.
Okay.
Ja. Flops haben wir eigentlich Flops?
Ja, Flop, für mich war Flop. Leider der Titelverteidiger Dick Bacher. Also wie man so gut starten kann und hinten raus das dann so verkacken kann, fand ich, ist war ein Flop leider.
Aber er kann damit umgehen.
Er kann. Nein, hoffe ich doch, dass er damit umgehen kann. Hoffe ich doch. Aber trotzdem, ja. Das war schon hart.
Ja, ja, ja. Auch Freddy, dass der 10 Bogies gespielt hat, ne? Das fand ich auch, das muss man, der spielt zu viele Bogies. Der hätte sonst minus 28 und wäre an Manassero vorbeigezogen ohne die Bogies.
Weil Manassero hatte. Aber wenn du aggressiv spielst, dann kann dir auch schon mal ein Bogie passieren, aber dafür macht er dann auch noch genug Birdies, also, ne? Das,
aber 24 übrigens. 24 und zwei Eagles. Also, ja. Das ist natürlich wieder top, muss ich sagen. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Julius, hast du noch einen Flop?
Nee, eigentlich ein Flop diese Woche, schwierig.
Du guckst mich so an, ich dachte gerade nur, du wolltest irgendwas über mich sagen, kann ja sein.
Das ist ja, so. Nee, nein, Quatsch, so weit würde ich doch nie gehen.
In diesem Sinne, wir wünschen euch eine tolle Golfwoche und ja, habt Spaß.
Geht raus und spielt.
In diesem Sinne, ciao.
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 Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.